Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Die Berliner Rede zur Poesie des Poesiefestivals hielt 2024 der US-Amerikaner Terence Hayes. Hayes, geboren in South Carolina, hat bisher 7 Gedichtbände vorgelegt, die Themen der Populärkultur, der Musik und der Gesellschaft verhandeln. Was bedeutet es, ein schwarzer Mann in den USA zu sein? Hayes wurde mehrfach ausgezeichnet und legte 2023 den Band vor Watch Your Language, visuelle und literarische Reflexionen über ein Jahrhundert amerikanischer Poesie. Seine Rede zur Poesie trägt den Titel Einführung in eine illustrierte Zeitleiste poetischer Einflüsse, die Poetik von Kontext, Text und Subtext. Hayes hielt die Rede eigentlich nicht. Er ließ Zeichnungen meist von Dichterinnen und Dichtern projizieren, die eine Zeitleiste des 20. Jahrhunderts illustrieren, und sprach frei über kanonisierte, übersehene und vergessene afroamerikanische Dichter und über Autorinnen, die ihn beeinflusst haben. Immer wieder griff Terence Hayes bei diesem Gang durch das persönliche Pantheon US-amerikanischer Lyrik zum Manuskript und las einzelne Passagen aus seiner Rede zur Poesie vor.
Matthias, y'all know I can't speak German.
Ich spreche kein Deutsch. Woher soll ich also wissen, dass ich dran bin?
So
Sie haben angefangen zu klatschen und ich dachte, das heißt, ich soll anfangen.
It's really great to be here.
Es ist toll, hier zu sein.
What I plan on doing is taking you through,
was ich vorhabe, ist, Sie durch die Geschichte der amerikanischen Lyrik des letzten Jahrhunderts zu führen. So wie Terence sie sieht. Ich fange einfach mal mit der Einführung an. Was hier hinter Ihnen zu sehen ist, ist nur der Versuch, Ihnen einen Überblick darüber zu geben, wohin wir uns heute bewegen. Insbesondere diese Figuren und die 9 Musen, die ich hier kreiert habe. Sie werden dabei sein, im Geist auch im Text. Aber da wir auch das Buch haben, wollte ich das für Sie kennzeichnen. Das ist also das, was hinter Ihnen ist. Und hier nun die Einführung.
Diese Rede, Diskussion, erörtert das verwickelte Zusammenspiel zwischen Poesie, Kontext, Gedichten, Text und DichterInnen, Subtext, und bedient sich dabei der Zeitleiste aus What's Your Language als visueller Landkarte, um die sich überschneidenden Einflüsse in der amerikanischen Lyrik zu ergründen. Während die Zeitleiste in What's Your Language eine Reihe ehrfurchtsloser Fragen begleitet, dient sie hier als Wegweiser zum Verständnis einer Poesiegeschichte, die ebenso individuell wie gemeinschaftlich ist, ebenso persönlich wie historisch, global sogar. Die 9 Kapitelfragen und die Musen der Zeitleiste werden im Kontext von Kulturgeschichte, der Resonanz bestimmter poetischer Texte, sowie in der Weise betrachtet, in der sie Subtext und Intention meines eigenen Schreibens beeinflussen.
You with me so far?
Was im Titel steckt, ist so auch auf dem Cover zu sehen. Die Poesie von Kontext, Text und Gedicht. Ich sage das hier gleich am Anfang, weil ich wohl nicht immer daran denken werde, zu wiederholen, dass das unser roter Faden ist, diese Textfragen. Und für Terence, was heißt, es könnte auch falsch sein. Kontext bezeichnet den weitergefassten kulturellen Zusammenhang, die Welt, welche Kriege gerade stattfinden, was für Erfindungen gerade gemacht werden, was für Filme gezeigt werden, was man zu Abend isst, was die populäre Sprache ist. Also einfach der große Rahmen, der Zeitgeist. Das bildet hier sozusagen den Dachboden. Im Keller würde sich dann so etwas wie der Subtext befinden. Wobei ich hier an den Dichter oder die Dichterin denke, das, was sich unter dem Gedicht, unter dem Text befindet, was diesen lenkt und darüber nachdenkt, aber nicht immer in der Lage ist, ihn komplett zu verstehen. Aber der Text bildet die Mitte zwischen Kontext und Subtext und das sind die Gedichte selbst. Was ich hier nun für Sie machen möchte, ist, über einige der Kontexte sprechen. Als ich als Künstler eingeladen wurde, das zu machen, habe ich mich sehr gefreut, über die Zeichnungen, die Entwürfe zu sprechen, all die grundlegende Arbeit, die mit in das Denken einfließt, darüber, was Poesie ist und wohin sie sich bewegt. Bisher hatte ich dazu noch keine Gelegenheit, denn die meisten Zeichnungen, die sich im Lyrikbuch befinden, werden nur als Ergänzung zum Sprechen über die Gedichte und den Text verwendet. Ich freue mich also, Ihnen hier etwas über meine Zeichnung erzählen zu können. Das ist es, was ich wirklich tun möchte. Noch ein paar Worte zu den Abschnitten, um zumindest einen kleinen Überblick zu erhalten.
Ich
habe also eine Timeline und versuche herauszufinden, wie ich sie über ein Jahrhundert hinweg strukturieren kann, das eigentlich nicht ganz ein Jahrhundert ist. Ich wollte eigentlich 1922 anfangen. In meiner Perspektive auf die amerikanische Lyrik eins der wichtigsten Jahre. Warum das so ist, darauf werden wir noch zurückkommen. 1986 ist für mich ein weiteres wichtiges Jahr, auch 1945. Während ich also meine eigene Genealogie organisiere, dachte ich mir so, ich nehme mal 9 Musen. Ich wünschte, ich hätte 10, aber es sind 9. Ich möchte Ihnen hier ein Beispiel geben von der Synthese dieser Ideen. Einmal der klassischen Bedeutung der Musen und dann meines linkshändigen anmaßenden Dranges, etwas Persönliches daraus zu machen.
Okay. So those are the muses again, if you can see them here. I'm just looking in this book.
Das sind also die Musen, die man hier sieht. Ich schaue mal hier ins Buch. Calliope, eine der Musen. Bei ihr dachte ich am Anfang an eine Art Phyllis Wheatley-Figur. Was man vielleicht merkt, ist, dass ich hier künstlerisch auch an Careworker, an ihre Silhouetten denke, immer auch an Dualitäten denke. Die meisten dieser Figuren haben also eine Art anderer, gegensätzlicher Figur in sich. Manchmal auch 2 oder 3, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich benutze diese 9 Musen, um vom Jahr 1900 bis ungefähr 2020 zu gelangen. Das ist also kein symmetrischer Blick auf die Geschichte. Aber wir schauen mal, was wir daraus machen können. Ich wollte die Timeline offen lassen, nachdenken über Robert Frost, wo er wohl hinpasst. Nachdenken über das Vokabular, über Gertrude Steins Beitrag zu meiner Vorstellung der amerikanischen Poesiegeschichte. Nachdenken über die Möglichkeit, wenn Sie sich ein wenig mit dem Werk von Emily Dickinson auskennen, werden Sie verstehen, was damit gemeint ist, wenn ich über die Möglichkeit nachdenke. Also wenn wir jetzt weitergehen zur nächsten Zeitspanne, dann haben wir 1920 bis 1929. Und die Frage, die hierzu gestellt wird, lautet, hat die Moderne zur gleichen Zeit begonnen wie die amerikanische Lyrik oder andersrum? Hier versuche ich eine dezente Kritik anzubringen, was den Narzissmus aller möglichen amerikanischen Perspektiven auf eigentlich alles betrifft. Tatsächlich. Ich stelle also die Frage, was diese Beziehung ist. Warum muss die Moderne so eng mit der Vorstellung von amerikanischer Lyrik verwoben sein? Einer, der dafür verantwortlich ist, wäre jemand, der hier nicht mit dabei ist. T.S. Eliot, als jemand, der auf verschiedenen Kontinenten gelebt hat, in Amerika aufgewachsen und dann nach Europa gegangen ist. Etwas in dieser kontinentalen Überbrückung, in seinem Schreiben und in seinem Werk, verbindet es durchaus mit einer Vorstellung von amerikanischer Lyrik. Hier müssten wohl die meisten Menschen hinsehen, wenn sie nach einer Definition der Moderne suchen. Damit werden wir also schon in Richtung Nabelschau geführt. Dann haben wir den jungen Langston Hughes, der über sein erstes Buch The Weary Blues von 1926 nachdenkt. Wie ich schon sagte, ich denke, 1922 ist ein sehr wichtiges Jahr, was ich vielleicht als meinen eigenen Ausgangspunkt betrachten möchte. Ich fange zwar offiziell mit 1900 an, aber eigentlich bewege ich mich von 1922 bis 2022. Das liegt zum Teil an all den Büchern, die da rausgekommen sind. Man erhält von 1922 aus einen ziemlich guten Rundblick über eine aktive amerikanische Lyrik. The Wasteland, das wüste Land von T.S. Eliot, Harlem Shadows von Claude McKay, James Weldon Johnson, Gertrude Stein ist auch wichtig und sogar der erste Pulitzer-Preis für Lyrik wurde 1922 verliehen. Den Pulitzer-Preis gab es schon vorher, aber noch nicht für Lyrik. Um das einem jungen afroamerikanischen basketballspielenden Typen aus den Südstaaten, der Zugang zu einer Bibliothek hat, nahezubringen, brauche ich ein bisschen was davon. Einige Namen, von denen man schon mal gehört hat, nach denen man dann in der Bücherei suchen kann. Das würde meine Definition bestimmen. Es passiert also eine Menge. Aber was wir hier auf der Tafel hätten, wäre etwas wie Kontext, wofür diese graue Säule steht. Das, was auf der Welt passiert. Etwas wie den Subtext, diese Dichter hier. Und wir werden uns gleich ein paar Gedichte näher anschauen. Diese Dichterin, Margaret Danner, entspräche ungefähr Wanda Coleman. Ich meine, wir wissen alle um die übersehenen Dichter. Die meisten Lyriker werden ja schon per Definition nicht wahrgenommen. Als Lyriker, der nicht übersehen wird, habe ich definitiv ein Interesse an denen, die weniger wahrgenommen werden, die nicht mit im Raum sind. Deshalb frage ich auch nach den deutschen Dichtern, die ich nicht kenne. Margaret Danner wäre eine dieser Dichterinnen, weil sie eine Kollegin und Zeitgenössin von Gwendolyn Brooks war. Und Brooks, wenn Sie mein Werk kennen oder andere zeitgenössische afroamerikanische Dichter, dann wissen Sie, dass ihr Werk sehr zentral war für folgende Generationen. Ich schätze Gwendolyn Brooks auf jeden Fall sehr und wir werden über sie sprechen. Aber jetzt wollte ich explizit an Margaret Danner aus Chicago erinnern, die eben nicht wahrgenommen wurde. Sie war wahrscheinlich eine der größten Langston Hughes-Fans aller Zeiten. Sie hat Schallplatten aufgenommen und wohl sogar Skulpturen von ihm angefertigt. Sie wurde 1915 geboren und auf der Timeline befindet sich ein weiterer Dichter, den ich nochmal nachschlagen sollte. Russell Atkins, 1926 geboren. Und soweit ich weiß, noch am Leben in Cleveland. Er ist der erste Dichter, von dem ich Ihnen diese biografischen Notizen aus der Timeline vorlesen werde, was vielleicht der literarischste Teil dessen ist, was wir heute hier machen, auf dem Weg zu einem Gespräch. Ich werde jetzt ein wenig davon vorlesen, als Beispiel dafür, wie ich mir meine Art einer poetisch-biografischen Geschichte vorstelle. Okay, das ist also Russell Atkins, geboren 1926. Ich denke, ich könnte das Prosa-Gedichte nennen. Ich werde jetzt ein wenig über ihn erzählen.
Russell Atkins, geboren 1926. Die Praxis eines Gedichts sollte das sein, was Archäologie einen glutrot in einem Dark Room spüren lässt. Kunst sollte Aufwendungen von Bestien fördern, die mit Kronleuchtern begraben sind, welche kunstvoll unter der Erde brennen. Rhythmus ist kein Grund zur Panik. Es ist warm. Tippe Prototyp versus Stereotyp in einen Brief an Marian Moore an ihrem Sterbebett und warte auf ihre Antwort. Jedes Wort war Luft, sobald der Zeitgeist Schluss mit lustig machte. Falls du mit einem Lied nach Moskau kommst, wirst du von einem Beifallsschauer durchnässt, außer wenn Schnee fällt. Es muss Spannen geben, in denen deine eigenen farbenfrohen, mondlichtenden, opernhaften Ausbrüche sanft aus den Lautsprechern des postindustriellen Clevelands dringen. Lass die Überraschungsqualen nicht zur Ruhe kommen. Rhythmus ist kein Grund zur Panik. Kunst erklärt, wie du merkst, weder Taxonomie noch die Antarktis noch Lavendel. Geister ruhen in den Truhen. Ein Blut dünnerer Flüssigkeit bringt dich zum Schwitzen. Die Angst innerhalb der einsamen Wolke, die vom See verschluckt wird. Vergebens restringierter, sinkender, entstellender oder schlingender Abfall, der unschätzbare Verschätzungen wert ist. Ein klares Wort gedrängt in Richtung des unnachgiebigen Ohrs. Ist ein Fenster eine schimmernde, an eine blaue Mauer gehängte Regenscherbe? Ist ein Gedicht die Praxis von allem, was durchgestrichen und mit den Fingerspitzen angefasst wird? Russell Atkins erwartet Marians Antwort.
Wie Sie sehen, sind manche seltsamer als andere, aber es wird immer mit biografischen Prinzipien gearbeitet. Soweit ich weiß, ist er immer noch am Leben und wohnt in Cleveland. Er schrieb Opern, trat in Russland auf und war Brieffreund von Marian Moore. All die Dinge, die in seinem Leben passiert sind, werden gewissermaßen zu Text bzw. Subtext in diesen biografischen Notizen. Und deshalb könnte ich auch nie eine offizielle Biografie von jemandem verfassen. Ich werde ein paar weitere vorlesen, dann sehen Sie, was ich meine. Das war also 1926. Und während wir hier sitzen, würde ich sagen, dass Russell Atkins und vielleicht Sonia Sanchez die beiden Dichter sind, die immer noch unter uns sind, die eine Brücke über die Epochen schlagen, über die wir hier sprechen. 1930, und jetzt geht's asymmetrisch weiter, 1930 bis 1949. Ich fange also mit einem Amerika gleich nach der großen Depression an, die ja einen sehr langen Schatten geworfen hat. Und ich versuche wirklich zum Jahr 1945 zu kommen. Ehrlich, von 22 zu 45 als einem Schlüsselmoment. Die einzelnen Abschnitte haben alle Fragestellungen als Titel. Und dieser Abschnitt heißt: Warum gibt es so wenige Gedichte über die Atombombe? Eine Frage, die den ganzen Zeitabschnitt mit einschließt, führt zumindest für mich auf die Frage zurück, wo und wie sich jemand mit den Krisen und kritischen Themen seiner Zeit beschäftigt. Ich sage das zu meinem Spiegelbild und zum Dichter im Raum. Wenn ich einen Überblick über bzw. eine Kritik der amerikanischen Lyrik wage oder nach einem Ort suche, über den ich sprechen kann, dann überlege ich, was könnte mein Vorbild sein, auch jetzt. Was könnte mein Vorbild sein, von dem ich zum Beispiel ein Gedicht über Palästina und Israel schreiben könnte? Wonach würde ich suchen? Man sucht in der Literatur und in der Geschichte immer nach einer Art Vorbild für das, was man tun möchte. Und ich finde, da gibt es definitiv nicht viele Vorbilder. Auf jeden Fall nicht in der amerikanischen Tradition für etwas, das man irgendwie als politisches Gedicht einordnen könnte. Ich sehe nicht, dass das hier besonders aufgegriffen würde, unterrichtet oder praktiziert würde. Ich denke, wir wissen, warum das so ist. Ich frage also noch einmal, wo sind die Gedichte von amerikanischen Dichtern, von Gwendolyn Brooks? Auf der Timeline habe ich auch A Street in Bronzeville von Gwendolyn Brooks, was 1945 veröffentlicht wurde, im gleichen Jahr, als die Atombombe gezündet wurde. Auf der Rückseite des Covers der Erstausgabe von 1945 befindet sich Werbung für Kriegsanleihen. Da steht »Buy War Bonds«. Also kauft Kriegsanleihen. Unglaublich, dass eine junge schwarze Dichterin aus Chicago ein Gedichtband veröffentlicht, auf dessen Einband um Unterstützung für Bomben geworben wird. Ich versuche, diesen Irrsinn zu verstehen. Vielleicht kann das ein bisschen von unserer eigenen Verwirrung über den politischen Diskurs etwas klarer machen oder zeigt uns zumindest, dass es immer wiederkehrende Fragen sind. Sonia Sanchez wird im September 90. Ich lese jetzt ihren Abschnitt. Und Sie werden vielleicht erkennen, wie ich die Biografie gewissermaßen an den Stil und das Publikum der AutorInnen anpasse. Jetzt also zu Sonia Sanchez, die 1934 geboren wurde.
Sonia Sanchez, born in 1934.
Um Sonia Sanchez zu sein, musst du in Birmingham geboren werden, wo deine Mutter stirbt, als du ein Jahr alt bist, wo deine Großmutter stirbt, als du 6 bist, wo 4 schwarze Mädchen sterben, als du 29 bist. Dein Haar muss in die Fasern deines Geistes stottern. Um Sonia Sanchez zu sein, musst du unerklärliche Widerstandskraft an den Tag legen. Deine Zöpfe müssen auf der Fahrt nach Harlem 1944 auf der Schulter deines Vaters liegen. Dein Haar muss zu einem Pony aus Gebot gebügelt werden, während du 1955 eine schwarze Frau mit einem Abschluss in Politikwissenschaft wirst. Dein Pony muss zu einem Afro werden, während du an einer Grundschule arbeitest und ein Aufbaustudium verfolgst und Poesie im Greenwich Village. Um Sonia Sanchez zu sein, muss dein Afro in die Eröffnung von Black Studies Programmen an den Universitäten von Kalifornien bis Pennsylvania bersten und in die Verse von Homecoming 1969, die die Gemüter erweckten. Dein Haar muss aus einer Faser gefertigt sein, die dich gleichermaßen zu Mutter und Vater zweier Zwillingssöhne und einer Tochter macht. Auf den Umschlägen von Shake Loose My Skin und Homegirls und Hand Grenades muss dein Haar von der Farbe von Malcolm X's Haar bei seiner Rückkehr aus Mekka sein. Beim Verfassen von Does Your House Have Lions muss dein Haar sich in die Locken einer Mähne schrauben. Beim Verfassen von Wounded in the House of a Friend müssen deine Locken eine Umarmung entlocken. Deine Locken müssen sich in Anführungszeichen um Zeilen von Gwendolyn Brooks, Louise Bogan, Toni Morrison und Lucille Clifton winden und in Fragezeichen um Feuer- und Verteidigungslinien, Linien im Sand, Kreidelinien und Redaktionslinien. Locken müssen länger werden, wie ein langer amerikanischer Satz, der von den Liedern schwarzer Menschen mit Satzzeichen versehen wird. Ausrufe von Schwarzsein müssen aus den Fasern deines Geistes bersten.
So, the thing about Sonia Sanchez.
Das Thema hier bei Sonia Sanchez und wo sonst könnte ich darüber sprechen? Das Ding bei Sanchez sind die Haare. So viele Haare. Wenn Sie mal Fotos von ihr aus den 60ern gesehen haben, mit riesigen Afros. Als sie 85 wurde, habe ich eine kleine Zeichnung von ihr angefertigt. Mich hat das Thema ihrer sich lockenden und entlockenden Haare fasziniert. Ich habe versucht, das mit meinem Verständnis davon, worum es ihr geht, zu verbinden. Es gibt auch eine gemeinsame Geschichte von ihr und Malcolm X, von Leuten, die sie in ihrem langen Leben gekannt hat. 1950 bis 1959. Dieser Abschnitt verdient ein eigenes Jahrzehnt. Was ich zu diesem Jahrzehnt sagen möchte, ist verbunden mit dieser Figur. Yusef Komunyaka, ein weiterer großartiger, lebender amerikanischer Dichter. Yusef Komunyaka war ungefähr gleich alt wie die Person, an die James Baldwin sich wendet, im Brief an seinen Neffen. Sie wissen schon, wovon ich spreche. Wie heißt gleich das Buch? The Fire Next Time, nach der Flut das Feuer, das an seinen jungen Neffen gerichtet ist, dessen Name ebenfalls James ist, was auch der ursprüngliche Name von Yusef Komunyaka war. Ich sollte nicht zu viele Geheimnisse verraten, während ich hier gefilmt werde. Ich interessiere mich vor allem dafür, wer sich auf der Empfängerseite des Briefes befindet, den James Baldwin da an die nächste Generation geschrieben hat. Im nächsten Stück, das ich jetzt nicht vorlesen werde, einen Brief, der über Yusef nachdenkt, eine Besprechung seiner letzten Ausgabe ausgewählter Gedichte. In dieser Besprechung, im Subtext, steht die Frage, was es bedeutet, dass Komunyaka ungefähr 10 Jahre alt war, als Emmett Till gelyncht wurde. 1954, als das passierte, war er ungefähr 9 Jahre alt. Ich frage mich also, wo sich solche Dinge wie auch die Atombombe oder wie der Vietnamkrieg sich finden lassen, wenn man in die Bibliothek geht, wenn man ein junger, schwarzer Mensch aus South Carolina ist, der versucht herauszufinden, was Lyrik ist. Wohin gehe ich in der Bibliothek, wenn ich diese Art von Gedicht finden will? Und ich sage Ihnen, diese Regale sind praktisch leer, wenn wir unsere Bestandsaufnahmen machen. Und sie sollten nicht leer sein. Die Gerichtsentscheidungen zur Rassentrennung Brown versus Board of Education 1952 bis 1954, 1957 für Howl von Allen Ginsberg, ein bedeutender Moment. Ich versuche immer noch herauszufinden, was das bedeutendste Jahr der 50er Jahre ist. 54, 55 oder 59, als Motown entsteht? Was die Zeitlinie betrifft, was heute noch in unserem Unterbewusstsein auftaucht, würde ich sagen, es muss Motown sein. Ich habe den Eindruck, es gibt wesentlich mehr Gedichte über Musik als alles andere. Das müsste also hier in der Timeline stehen. Wir haben mit den 60er Jahren einen großen Abschnitt. Und ich würde sagen, das ist der Zeitraum, in dem die Gegenwart beginnt. Wenn die Moderne 1922 anfängt oder 1913, ergibt das Sinn. Je nachdem. Sorry, liebe Übersetzer. Was ich sagen möchte, ist, dass 1968 ein bedeutendes Jahr für alle möglichen Formen von Aufruhr ist. Ein wichtiges Jahr, auf das ich noch eingehen werde. Aber hier haben wir auch so viele wichtige Lyriker, die in diesem Zeitraum aktiv sind. Elizabeth Bishop mit ihrem Questions of Travel. Sie war zu dieser Zeit, glaube ich, im Ausland. Sie lebte in Südamerika. Sylvia Plath, die über die Existenz nachdachte. Sie war zu der Zeit ihrem Tod schon sehr nahe. Die zweite Hälfte der 60er Jahre hat sie nicht mehr erlebt. Auch wenn sie sich dessen damals noch nicht bewusst war, ist das, worüber ich nachdenke, wenn ich diese Gedichte sehe, die Existenz. Dann die amerikanische Muse der Zerstörung mit einem weiteren Kriegsgefangenen. Immer präsent, in jedem Kontext. In den meisten Dekaden der USA läuft immer irgendein Krieg. Es ist immer nur die Frage, wo sich das in der Psyche des Dichters und des Künstlers einfügt. Lucille Clifton erscheint. Ihr erstes Buch kommt in diesem Jahrzehnt raus, 1969, in dem es darum geht, was es bedeutet, schwarz zu sein. Und Frank O'Hara kommt wirklich groß raus. Ich werde diese beiden Momente hier mal kurz etwas näher betrachten. O'Hara, der über das Thema der Persönlichkeit nachdenkt. Wenn man sich diesen großen Kontext eines Zeitraums anschaut, in dem so viele Lyriker und Lyrikerinnen aktiv waren und versuchen, diese in eine Reihenfolge zu bringen, dann lassen sie sich nicht immer so anordnen, wie man als erstes denken würde. Und das interessiert mich. Ein Archiv der eigenen Vorstellung seiner Zeit zu haben. Während ich mich also damit beschäftigt habe, ergab sich daraus, dass ich meinen Essay über Frank O'Hara oder diesen langen Essay über Erotik bei Audre Lorde nicht in mein letztes Buch Watch Your Language mit aufgenommen habe, weil mir das zu groß wurde. Wir können über O'Hara sprechen. Es gibt so viel, was er mir gibt. Und auch deshalb beginnt zumindest für mich die Lyrik der Gegenwart um 1968 herum. Nach seinem Tod erhielt Frank O'Hara 1972 für seine gesammelten Gedichte noch den Nationalen Buchpreis. Die Leute wissen also seit über 50 Jahren, dass Frank O'Hara großartig ist. Großartig aus vielerlei Gründen. Selbst die Queerness und wie sich diese in seinem Werk in den 60ern zeigt, vielleicht sogar noch interessanter als bei jemandem wie John Ashbery. Bei den Zeichnungen sehen Sie, worum es mir geht. Da ist dieses Kleid mit einem Stern drauf, zu viel Alkohol, etwas Essen und eine Konversation mit uns und mit ihm selbst. Darauf kommen wir noch zurück. Ich wollte nur zeigen, dass diese Timelines alle möglichen Unterordner und Raum für andere Gedanken haben. 1969 erscheint noch Good Times von Lucille Clifton, ein wichtiges Buch. Bei Audre Lorde ist es ähnlich wie bei Gwendolyn Brooks. Man weiß nie genau, wo sie reinpasst. Aber man weiß, dass sie da ist und dass die Menschen ihr Aufmerksamkeit schenken. Dann das letzte Buch von Gwendolyn Brooks bei einem großen Verlag. Es erschien 1968 bei Harper. Danach wechselte sie zu einem kleineren in Chicago als ein Zeichen von Solidarität. Ob das jetzt eine gute Idee war oder nicht, ist fraglich. Dieses Buch von Amiri Baraka, Black Fire, eine Anthologie afroamerikanischer Texte von 1968, erinnert an James Weldon Johnsons The New Negro Poetry von 1922. Man sucht also diese Momente, um zu verstehen, was passiert. In den USA ist eine der Möglichkeiten, sich zu orientieren, nach einer Anthologie der besten amerikanischen Lyrik zu suchen. Oder nach den Top Ten der für Lyrikpreise Nominierten, den Booker Prize, den National Book Award. Der Pulitzer zählt hier vielleicht gar nicht ganz. Aber ich suche nicht nach einer offiziellen Kategorie oder Rangliste, sondern nach Informationen über Dinge, die in diesen Zeitabschnitten geschehen sind. Jetzt kommen wir ja in die 70er Jahre. Es wird schwieriger. Die letzte Frage, die ich habe zu den neuen Musen, ist dazu, was schwerer erkennbar wird, je mehr man sich ihm annähert. Ich habe gegoogelt und mich gefragt, was ist die Antwort? Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich denke, es geht darum, zu versuchen, sich in seine eigene Lebenszeit zu begeben. Ich wurde 1971 geboren. Und zu versuchen, das Wasser zu verstehen, während der Fluss fließt, ist eine andere Art von Projekt. Das, was jetzt kommt, ist also etwas impressionistischer, das will ich damit sagen. Dieses Stück über Frank Stanford hätte ich auch fast nicht mit reingenommen, weil mir Frank Stanford so wichtig ist. Ich werde einfach den Anfang dieses Essays vorlesen. Er heißt Frank Stanford Lyric Speech Act Test with Visions. Also ein Frank Stanford Lyric Sprechakt Test mit Visionen. Wie ich sagte, es wird etwas impressionistischer, denn können Sie diesen Test machen? Wahrscheinlich nicht. Aber hoffentlich erhalten Sie einen Eindruck davon, wer er ist, wenn ich das vorlese. Was Sie hier sehen, sind nur zwei der vielen Bilder daraus. Aber ich möchte noch mal auf etwas in seinem Cover hinweisen. Unten sieht man sein Buch mit dem Titel The Battlefield Where the Moon Says I Love You. Das Schlachtfeld, wo der Mond sagt, ich liebe dich. Das war das Originaltitelbild. Man sieht, wo ich da Frank Stanford mit reingepackt habe. Aber anfangs hatte er auf seinem Cover ein Bild aus dem Vietnamkrieg, auf dem allerersten Buch. Er wuchs in Arkansas auf, war ein Autodidakt, sehr talentiert. Die Leute wussten, dass er ein Autor war, aber er war nicht sehr weitläufig bekannt. Als er dann bekannter wurde, wurde dieses Buch, The Battlefield Where the Moon Says I Love You, neu aufgelegt. Es hatte ein Cover, wo da, wo jetzt meine Zeichnung von einem Gesicht ist, das Gesicht eines schwarzen Jungen war. Man sieht hier die Entwicklung von seinem Cover zu einem Cover, das auch mich zeigt. Damit will ich zum Ausdruck bringen, wo ich mich sehe, im Gespräch mit ihm, wo ich seinen Wert als Schriftsteller sehe, auch wenn nicht jeder weiß, wer er ist. Ich lese jetzt den Anfangsteil dieses kreativen, imaginären, unmöglichen Essay-Tests.
Lyrische Sprechakte. Diese Aufforderung zu einem Essay über den lyrischen Sprechakt ist ein Vorschlag zur Auseinandersetzung mit The Battlefield Where the Moon Says I Love You. Das Schlachtfeld, auf dem der Mond sagt, ich liebe dich, dem 500-seitigen Epos aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, aus der Feder des legendären, visionären und verwaisten Dichterheiligen Frank Stanford. The Battlefield hält die Visionen von Francis fest, dem 12-jährigen Protagonisten in der Lehre zum gesetzlosen Bluesspieler. Ein volkssprachlicher Alchemist und ein wandernder Zeuge. Dieser lyrische Sprechakt zeichnet nach, wie ein Schriftsteller, Stanford, du, der Ersteller des Tests, sich durch das Schlachtfeld schlägt. Deine Arbeit an dieser Stelle erfordert die Erwägung 1. der persönlichen charakterlichen Entwicklung, 2. der Auswirkungen der Umgebung auf deinen Körper und 3. der Fertigkeit und Beweglichkeit deiner Überlebenspoetik, deiner antisuizidalen Poetik. Wenngleich es möglich ist, sich selbst seelisch zu verlassen, ist es im Idealfall zu bevorzugen, irgendwo zwischen 5 und 10 Jahren Erfahrung auf dem Schlachtfeld zu sammeln, bevor du dich diesem Akt unterziehst. Du musst die Grenzen zwischen These, Antithese und Synthese aufheben und zugleich Grenzen ziehen. Nutze eine Fülle spezifischer, detaillierter Beispiele, darunter Daten und Namen aus deinem eigenen persönlichen Traumfundus. Es ist in Ordnung, die Details abzuändern. Der Ersteller des Tests ist nicht dazu befugt, dich nach der Wahrhaftigkeit deiner Träume zu bewerten. Während der Auseinandersetzung mit den Visionen wirst du womöglich kein durchgehend klares Verständnis von deren Bedeutung haben, weshalb du nicht unbedingt alles verstehen musst.
Hier sind die 70er. Das ist der Titel dieses Jahrzehnts auf der Musenzeitleiste. Was ist mit den letzten Dichtern passiert? Das wäre auch eine Frage für die Kellerräume. Denn wenn wir über die 70er als Lyrikjahrzehnt nachdenken, scheint das eine ziemlich männliche Angelegenheit zu sein. John Ashbery gewinnt einige Preise, zum Beispiel für Self-Portrait in a Convex Mirror, Selbstporträt in einem konvexen Spiegel, von dem gesagt wird, es sei sein bestes Buch. Alles, was wir da oben sehen, ist männlich, außer Joni Mitchell. Aber wenn man zurückblickt und darüber nachdenkt, was in dieser Zeit wirklich passiert ist, sieht man zum Beispiel Adrienne Rich, wie sie als Dichterin die Befreiung der Frau und ihre Rolle darin versteht. Diese Gedanken über das Frausein, diese Vorstellungen, die Audre Lorde mit in ihr Werk bringt, in ein Werk, in dem sie etwas Weitreichenderes betrachtet als ein konventionelles, heteronormatives Verständnis davon, was Liebe oder Frausein sein könnte. Octavia Butler, keine Dichterin, aber eine Frau, die die Grenzen dessen erweitert hat, was in der Sprache, Race und Gender möglich ist. Und dann ist da wieder Lucille Clifton. Wie Gwendolyn Brooks taucht auch sie immer wieder auf, als eine Art ruhige, aber stetige Gegenwart. In dem Stück über Sonia Sanchez ist eine Stelle, in der ich Namen nenne, von Leuten, die in Beziehung zueinander stehen. Lucille Clifton und Toni Morrison. Lucille Clifton und Sonia Sanchez. Lucille Clifton und Sharon Olds. Da stellt sich die Frage, was die Bedeutung dieser Beziehung ist, was diesen Beziehungen zugrunde liegt, was ihr Subtext ist. Auch in den 70ern gibt es eine Dichterin, die zwar aktiv war, aber kaum wahrgenommen wurde, Wanda Coleman. Sie hat in den 70er Jahren Angela Davis und Bob Marley interviewt, einen Emmy für Drehbücher für TV-Serien gewonnen und sie schrieb für ein schwarzes Pornomagazin. Also ein sehr reichhaltiges, volles Leben. Und, das sage ich Ihnen, das findet sich auch in ihrem Werk. Es gibt vieles, was ich an Wanda Coleman liebe, weshalb sie neben Youssef und allen anderen, über die ich hier spreche, die mir alle sehr wichtig sind, auch eine Art zeitgenössischer Muse ist. Wanda Colemans vielseitige Persönlichkeit, die Wildheit ihres Werks, ihre Unabhängigkeit, all dies macht sie für mich zu einer Schlüsselfigur, die mich stark beeinflusst hat. Ich werde zu ihr etwas lesen, das sie über sich selbst in einem ihrer ausgewählten Gesprächsbücher geschrieben hat.
But Wanda Coleman certainly, for many, many reasons, the roundness of her personality, the wildness of her work, her independence, all of these things make her, for me, a really kind of key influence. So for her, I'm just going to read you something she wrote about herself in one of her selected chapbooks.
Mit dem Ehrgeiz, mir in der literarischen Landschaft einen Namen zu machen, begab ich mich auf die Suche nach jenen Mentoren, welche mich anstelle einer Universitätsausbildung, die ich mir nicht leisten konnte, lehren würden. Infolgedessen entwickelte ich einen aus verschiedenen Stilen bestehenden Stil, mitunter traditioneller werdend, mit einer Rückbesinnung auf die Neoformalisten. Doch die meisten meiner Gedichte sind in mal frenetischen, mal lyrischen, freien Versen geschrieben, versehen mit literarischen, musikalischen und filmischen Referenzen, besprenkelt mit ein paar Brocken Deutsch, Latein, Spanisch und Jiddisch, sowie Neologismen und voll von Jargons und Fachsprachen, die meine Aufmerksamkeit erregen, von Unternehmensgesprächen bis hin zur Straße.
Ein dieser kleine Paragraph ihrer Beschreibung ihrer Arbeit wäre erstrebenswert für einen Dichter, der durch eine Bibliothek streift, so etwas als eine mögliche Form von Poetik zu hören, einer Art intuitiven, bögenschlagenden, funktionierenden Poetik mit offenem Ende. 1980 bis 1989. Zu diesem Punkt können Sie einige der bedeutenden Momente, die hier passieren, zumindest was meine Vorstellung betrifft, schon erkennen. Gwendolyn Brooks, die sich Gedanken über ihre Ideen macht. Sie ist hier ein Faden, der sich durch die ganze Geschichte zieht. Sie wurde 1917 geboren in Kansas, zog dann mit ihren Eltern nach Chicago, ein Beispiel für die große Migration. Sie bleibt in Chicago. 1950 gewinnt sie den Pulitzer Prize, ist also eine bekannte Dichterin. Aber sie reist auch herum und ist immer präsent, in jedem Jahrzehnt, in den Köpfen von Lyrikerinnen wie Harriet Mullen, Rita Dove, Sharon Olds, Nate Mackey. Und hier oben haben wir noch Alice Walker. Der erste Gedichtband, den ich gekauft habe, war von Alice Walker. Ich war seit der 10. Klasse total verknallt in Alice Walker. Naja, eigentlich ist das nie richtig weggegangen. 1989 war dann natürlich ein weiteres wichtiges Jahr. Tiananmen Square, der Fall der Berliner Mauer. Einiges führt zu diesem Moment. Wenn man sich die Bücher aus dieser Zeit anschaut, vielleicht von kurz davor und von kurz danach, erhält man einen Eindruck, wie diese Ereignisse die Dichter beeinflusst haben. Mein Freund Jericho Brown, ich denke, er war auch schon hier, er sah sich eins meiner Bücher an und sagte, nun, es hat lange so ausgesehen, als würdest du nur schwarze Autoren lesen. Und dann plötzlich, in den 90ern, tauchen Linda Hall und lauter Weiße auf. Ich meinte dann, dass ich das nicht exklusiv betrachte, nicht entweder das eine oder das andere. Bis er mich darauf hinwies, war mir gar nicht aufgefallen, wie deutlich sich das abzeichnete. Aber während ich mich vorwärts bewege, denke ich über die Dichter nach, die es ein wenig verdient hätten, wiederentdeckt zu werden. Und da wäre Linda Hall eine. Von ihr habe ich durch Yusuf Komunyake erfahren. Dadurch passt sie für mich hier auch gut hin. Und ich werde noch so einen biografischen Abschnitt vorlesen. Dann sind wir auch bald am Ende und wir können noch ein wenig darüber sprechen. Hier ist also Linda Hall, 1954 geboren, 1994 gestorben.
Linda Hall, like Walt Whitman, not to mention Dorothy Parker, William Carlos Williams, Allen Ginsberg, W.S. Merwin, Anne Waldman, Patti Smith, and Amiri Baraka, was born on the mystifying planet of
Linda Hall ist ebenso wie Walt Whitman und ganz zu schweigen von Dorothy Parker, William Carlos Williams, Allen Ginsberg, W.S. Merwin, Anne Waldman, Patti Smith und Amiri Baraka auf dem rätselhaften Planeten New Jersey geboren. Halls Gedichte sind so brandgefährlich wie das Feuerzeugbenzin im robusten, rostfreien Sippo, das sie ihrem Vater stahl, ein feuerspeiender Hitzkopf, als sie mit 16 von zu Hause durchbrannte. Ich erinnere mich daran, wie ich mich an ein Messer an der Kehle erinnern würde. In jener Nacht nach der Überdosis sagtest du mir, ich solle zählen, um mich zu beruhigen, schreibt Hall in Counting in Chinese, ein Gedicht aus der Zeit, so ist zu vermuten, in der Hall high wie der Mond auf der Flucht in Chinatown mit einem Glücksspieler aus Shanghai verheiratet war. Als sie den Stift in die Hand nahm und ihre Spritze praktisch zur Seite legte, war Hall geschieden und 1984 mit einem Dichter wieder verheiratet, ernährte sich von flüchtigen Wundern und figurierter Sprache. Zeilen von Hopkins und Akhmatova in Arkansas und später Indiana. Hall trägt zum Vortrag ihrer Gedichte manchmal baumelnde Ohrringe und High Heels mit Knöchelriemen, während ihre Flapper-Frisur in derselben Farbe gefärbt ist wie ihre Baskenmütze. Neben dünneren Flüssigkeiten legen Halls Gedichte die Eigenschaften von Regen kurz vor der Verdunstung dar. Halls Gedichte enthalten Salzwasser. Tide of Voices in Ghost Money 1986, Shoreleaf in Star Ledger 1989, Rivers into Seas in The Only World 1995, erschienen ein Jahr nach ihrem Tod bei einem Autounfall in Provincetown, ein paar Meilen entfernt vom Strand.
Als sie auf der anderen Seite erwacht, verbringt Hall die Stunden, in denen sie keine Gedichte schreibt, damit, über Wundergestalten nachzusinnen und heiligen Wein zu trinken, während sie flüchtigen Jazz hört.
Jetzt kommen wir in die 90er Jahre. 1990 bis 2000. Je nachdem, wie alt Sie sind, denken Sie vielleicht, das war das letzte gute Jahrzehnt.
Maybe the 90s. Anyway, you see some of the things that are happening.
Sie sehen einige der Dinge, die passieren auf dieser Seite der Wand. Von meiner Lyrikerperspektive aus möchte ich Ihnen sagen, wie individuell das ist. Ich denke hier also noch einmal über Freunde, Einflüsse und wichtige Bücher nach. Was wir hier ganz oben haben, ist wieder die amerikanische Muse der Zerstörung. Im ersten von zwei Golfkriegen wirft sie wie immer einen Schatten auf alles, was passiert. Bridget Pegeen Kelly, wie sie an ihrem Buch Song arbeitet. Jetzt, an diesem Punkt der Timeline, gebe ich Ihnen einfach nur Dinge an die Hand, die Sie lesen sollten. David Berman, wie er in seinem Buch Actual Air sitzt. Tony Hoagland mit seinem What Narcissism Means to Me, was mir der Narzissmus bedeutet. Deshalb meinte Jericho wohl, auf einmal sind da all diese weißen Dichter. Aber ich sage, wir haben immer noch Troy, Derricka und Cronese, die über Comic-Con nachdenken. Eine ziemlich bedeutsame Organisation, die in den späten 90ern begonnen wurde. Da ist Hall, wieder Clifton und Levis. Ein weiterer wichtiger Dichter, der, so denke ich, immer bedeutender wird. Wenn ich also über Wanda Coleman spreche, ist meine Rolle als Lehrer die, zu sagen, das sind Leute, die in unserer Bibliothek enthalten sein sollten. Und gleichzeitig festzustellen, dass es über die Bibliothek hinausgehen muss. Gut, jetzt wird es ganz modern. Sie haben wahrscheinlich schon von Patricia Smith gehört, die große Dichterin, die jetzt in Princeton unterrichtet. Wie Wanda Coleman ist sie für mich ein wenig zu offen, frei und nicht kategorisierbar, um einfach nur zu sagen, dass sie eine Professorin in Princeton ist, nach langer Reise. Hier ist das Gedicht über sie, Patricia Smith. Geboren 1955.
Das erste Mal, als die 6- oder 7-jährige Patricia Smith aus Chicago einer Augenuntersuchung unterzogen wurde, machte sie aus den Warnzeichen eine Reihe Bluesgedichte einer ABC-Schützin. Ein Schmied ist im Wesentlichen eine Person, die eine Vielfalt an komplexen und zähen Elementen zu Werkzeugen, Waffen und Instrumenten hämmert, biegt und schweißt. Verschiedene Arten von Schmieden umfassen, wenngleich nicht nur, den Wortschmied, den Gold- und Kupferschmied, den Waffen- und den Schlossschmied. Arten von Smith-Gedichten umfassen, wenngleich nicht nur, den dramatischen Monolog, die politische Elegie, das Sonett, das Gasel, die goldene Schaufel, das konstant liebliche Liebesgedicht. Der Schreibtisch eines Schmieds ist ein Amboss. Smith kann komplexe Verbindungsketten und syntaktische Ketten erstellen und reparieren, ebenso wie den komplexen Verschluss der Goldkette, die ein junger Dummschwätzer trägt, der mit Sonnenbrille, blauer Jeans und langen Baumwollsocken über einen Basketballplatz geht, weil er nicht in seinen neuen Air Jordans spielen möchte. Ein Schmied arbeitet in der Schmiede. Zwischen Life According to Motown und Incendiary Art arbeitete Smith an Tea House of the Almighty und Blood Dazzler, während sie ihre Enkelin großzog. Ogun, Gott der Hufschmiede in der Yoruba-Religion, stieg auf einem Spinnennetz auf die Erde und übergab schwarzen Menschen das Geheimnis von Metall. Smith fertigt Gedichte mit all dem Eifer, den eine schwarze Frau zum Leben braucht. Smith ist ein geläufiger Nachname unter 2,4 Millionen, vor allem afroamerikanischer Amerikaner. Mit hoher Wahrscheinlichkeit bist du mit irgendeinem Schmied verwandt. Du fühlst dich vielleicht wie jemand, der in einem von Blitzen durchzuckten Pool treibt, während du Smith liest. Es mag sich so anfühlen, als hätte jemand deine Kopfhaut geküsst, um eine Zeitreise einzuleiten. Der Augenarzt verwechselte den poetischen Seetafelvortrag der 6- oder 7-jährigen Patricia Smith zunächst mit Hexenzauber Bebop und oder Glossolalie. In jeder Augenhöhle des Kindes befinden sich außersinnliche Sehrezeptoren, die einem beim Hineinsehen dasselbe Gefühl geben wie einem Wahrsager, wenn er in eine Kristallkugel blickt, so die Diagnose des Arztes. Er war vermutlich der erste Zeuge von Patricia Smiths Visionen. Er war ganz sicher nicht der Letzte.
Sie sehen also, hier habe ich wieder versucht, etwas von ihrem Werk in den Text zu integrieren. Und auch etwas von ihrer protokollarischen Natur, ihrer Vorsicht als Autorin mit einzufangen. David Berman, über den ich ja schon viel gesagt habe, hat hier auch ein Stück. Und wenn Patricia Smith sowas wie eine Tante für mich ist, dann wäre David Berman so etwas wie ein älterer Bruder, ein weiterer wichtiger Autor. Er hat nur dieses eine Buch, das er 1999 veröffentlicht hat. 2018 ist er gestorben und wenn er noch leben würde, wäre er vielleicht nicht in diesem Buch enthalten. Dann hätte ich gewartet und ihn ins nächste aufgenommen. Aber auch so kann es sein, dass er im nächsten Buch nochmal auftaucht. Zurück in den frühen 90ern. Song von Bridget Pegeen Kelly taucht auch deshalb hier im Buch auf, damit ich meine Rede gleich so halten kann, wie ich es möchte. Bridget Pegeen Kelly ist eine faszinierende Lyrikerin. Sie gewann in den 80ern den Younger Poets Prize der Universität Yale und hat ungefähr alle 10 Jahre ein Gedichtband veröffentlicht, also ein schmales Werk. Ein Buch in den 80ern, dann Song in den 90ern, The Orchard in den Nullerjahren und 2016 ist sie gestorben. Als Fan, als jemand, der will, dass sie weiterlebt, mache ich 2 Dinge. Eins ist, dass ich narrative Gedichte schreibe, die fabelartig und allegorisch sind, weil ich das an ihrer Arbeit geliebt habe, jetzt aber nirgends mehr finde. Also mache ich es selbst und tue so, als wäre ich sie, wenn Sie verstehen, was ich meine. Das andere, was ich tue, die praktische Art, daran zu gehen, ist anzunehmen, dass es ein weiteres Buch geben muss. Einfach ein Fan sein, wie jemand, der nach Tupac Shakurs verlorenem Album sucht oder nach vermissten Aufnahmen von David Bowie oder sowas. Ich dachte also, wenn sie alle 10 Jahre ein Buch veröffentlicht und ihr letztes Buch 2006 erschien, und sie 2016 gestorben ist, sollte da wahrscheinlich noch ein Buch sein. Wenn man sich jetzt also von der ersten Zeichnung ausgehend diese Zeichnung anschaut, die im Grunde das Gleiche ist, nur dass ich alle Personen, also alle Dichter und Dichterinnen, die mir eingefallen sind, praktisch auf die Rückseite gepackt habe. Das wäre so 2010. Und hier kommen wir auf vieles zurück, worüber wir bereits gesprochen haben. Da sind Emily Dickinson und Walt Whitman oben und wenn man sich weiter bewegt in die 20er Jahre, sieht man Frost, Pound, Eliot und Stein. H.D. ist auch da, ganz dezent hier unten. Oder Edna St. Vincent Millay zwischen Gertrude Stein und Marianne Moore. Ich versuche also denjenigen gerecht zu werden, die ich im Buch weggelassen habe, in meiner persönlichen Art. Wenn man sich den oberen Bereich ab den 20er Jahren ansieht, diese Momente, die da rumschweben, kommen wir zurück zur Frage nach dem Kontext, zu Ereignissen wie der Einführung des Frauenwahlrechts 1920, dem Iowa Writers Workshop von 1936. Und ganz oben sieht man die Kriege, wie von 1914 bis 1918, die sich da durchziehen. Aber wenn man zur letzten kleinen Ecke von ca. 1980 bis 2010 gelangt, schmeiße ich da alle zusammen. Da ist Dove, wen habe ich denn heute noch nicht genannt? Maxine Cumin, C.D. Wright, Louise ist da, Louise Glück, Lynn Hanian, Ashbury ist da. Ich versuche hier keine Rangfolge aufzustellen. Wenn ich so etwas ernsthaft angehen würde, hätte ich noch viel mehr über jemanden wie Ashbury im letzten Jahrhundert zu sagen. Und ich mag Ashbury. Aber hier platziere ich ihn nur an dieser Stelle, weil ich aus dieser Zeit lieber über Frank O'Hara sprechen möchte. Und jetzt schließen wir gewissermaßen mit diesem Dichter, Guan Guan, den ich in Shanghai bei einem Lyrikfestival getroffen habe. Ein Dichter, der T.S. Eliot in England getroffen hat, in Filmen mitgespielt hat und den größten Teil seines Lebens in seiner Heimat Taiwan Gedichte geschrieben hat und 2021 verstorben ist. wieder jemand wie Gwendolyn Brooks. Und auch jemand, der mich darüber nachdenken lässt, wie es wäre, wenn ich das hier weitermachen würde und mich dabei globaler orientieren würde, über den Narzissmus hinaus, was damit anfängt, dahin zu gehen, wo man auch hingehen kann, um seine Genealogie zu entwerfen. Mal das Haus zu verlassen, nach Berlin oder Shanghai oder nach Afrika zu gehen und herauszufinden, was die Parallelen sind. Was zum Beispiel das deutsche Sonett ist, wie das den Dialog weiterbringt. Einflüsse, Modifizierungen, Adjektive, Adverbien, modifizierende Handlungen. Ich denke, zu sowas in der Art würden wir kommen. Lassen Sie mich noch etwas lesen und wenn dann noch Zeit ist, können noch ein paar Fragen gestellt werden. Hier ist es wie bei Russell Atkins. Man kriegt jetzt keinen großen Gesamteindruck von Guan Guan, aber er zeigt sich jedoch recht deutlich.
Inside the very tall building full of offices and playrooms and laboratories full of mathematicians, magicians, witch doctors, astrologers, alchemists, scientists.
In dem sehr hohen Gebäude voller Büros und Spielzimmer und Labore voller Mathematiker, Magier, Medizinmänner und Frauen, Astrologen, Alchemisten, Wissenschaftlerinnen und ihren Assistenten, sagte mir eine sehr alte Frau, das Büro des älteren Dichters befinde sich in der obersten Etage. Die besten Jahre meines Lebens lagen bereits hinter mir. Ich war ein verliebter Narr gewesen. Ich war ein Narr gewesen zu lieben. Vor allem war ich ein Narr mit der Liebe gewesen. Gäbe es die Zeit, würde ich den älteren Dichter fragen, ob mir das Glück zuteil würde, noch einmal ein Narr zu sein. Aber zuerst wollte ich ihn fragen, was mit meinem Sohn geschehen würde. Er wuchs zum Mann heran. Was, wenn er keinen Vater hätte, der ihm erklärte, wie man mit Polizisten spricht oder mit Lehrern? Der Ältere begann mir eine Geschichte zu erzählen, bevor ich irgendetwas fragen konnte. Ein Herrscher wollte seine Zukunft erfahren. Wissen, so wie alles andere in unserer Welt, war auf Magie gegründet. Der ältere Dichter sagte, der Herrscher wollte seine Versäumnisse voraussehen, seinen Fall, seinen Ruin. Er wollte wissen, wer seine zukünftigen Verräter waren. Der ältere Dichter begann zu vibrieren. Sein Handy klingelte irgendwo in den Falten seines Gewands. Ich ging zurück ins Wartezimmer. Du weißt, wer dort wartete. Die Türen des einzigen Fahrstuhls hin und zurück waren kaputt. Ein Schacht der Dunkelheit, umhüllt von Schächten des Lichts. Man sagte mir, Schreiben gebe uns Macht über die Vergangenheit, dass Sprache und Zeit grundsätzlich miteinander verknüpft seien. Jener, der zu spät kommt, ist ebenso nachlässig mit der Zeit wie einer, der zu früh kommt, zu vorsichtig mit ihr ist.
So, figurative, metaphorical.
Ein bildhaftes, metaphorisches, assoziatives, lyrisches Gefühl poetischer Geschichte. Ergibt das für Sie Sinn? Ich weiß nicht. Können Sie jetzt irgendwo hingehen und sagen, jetzt weiß ich, was amerikanische Lyrik ist? Wahrscheinlich nicht. Sie können jetzt sagen, jetzt weiß ich, wen Terence mag. Ich kenne ein paar Gedichte, die Terence mag. Aber anhand dessen verstehen Sie, was amerikanische Lyrik sein kann. Haben Sie eine Art von Überblick über amerikanische Lyrik? Ich denke, das war's. Bevor ich jetzt Fragen beantworte, möchte ich nochmal den großen Bogen zur Eingangsfrage nach der Beziehung von Kontext, Text und Subtext schlagen. Diese Vorstellung, dass es immer einen über alles hinwegreichenden Einfluss gibt, eine heraufziehende Wolke oder ein Sturm, mit dem wir uns arrangieren müssen. Dann ist da immer unser Kellergeschoss, unsere freudianische persönliche Wahrnehmung der Welt, unsere Träume. Und da ist die Sprache, die wir gemeinsam haben, im Hauptteil des Gebäudes, in der Mitte, die wir versuchen, zu etwas Fruchtbarem zu strukturieren. Diese Timeline zu zeichnen, war für mich der Versuch, diese Dinge sichtbar und kommunizierbar zu machen, denke ich.
All right. Thank you.
Der US-amerikanische Dichter Terence Hayes hielt die Berliner Rede zur Poesie 2024 am 21. Juli im Kulturquartier Silent Green. Einführung in eine illustrierte Zeitleiste poetischer Einflüsse. Die Poetik von Kontext, Text und Subtext, aus dem Englischen übersetzt von Léonce W. Lupet, ist erschienen im Waldstein Verlag. Marei Amir dolmetschte Terence Hayes freie Ausführungen zur Zeitleiste poetischer Einflüsse. Niklas Kurt las die von Hayes vorgelesenen Manuskriptpassagen. Ton: Lukas Wilke. Regie: Christine Nagel. Redaktion: Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2024.